Hey, es ist Sommer 2026 und ganz ehrlich, ich könnte kotzen. Ich könnte gerade richtig kotzen, was für Entscheidungen rund um Schule gerade entstehen. Ich bin mir sicher, Ironie, dass Bundesjugendspiele, wo Leistung wieder zählt, alles retten wird. Wir wissen inzwischen so viel über Bildung, über Lernen, über Beziehungen und es wird einfach nicht beachtet. Ich finde das schwer auszuhalten. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aufgeben? Decke über den Kopf? Manchmal ist mir danach. Und gleichzeitig mein neurodivergentes Revoluzzer-Herz sagt jetzt erst recht. Und ich bin ein Glück nicht alleine. Es gibt wundervolle Menschen, Vorbilder, Leuchtsterne, die genau das auch machen. Saskia Nichtsjahr, Herz zählt. Liniert kariert, ein Kopf voll Gold. Die meisten kennen sie. Bestimmt, sie ist Lehrkraft, sie ist Mutter, sie ist neurodivergent und sie ist Revoluzzerin. Sie ist Rebellin und sie setzt sich ein. Sie setzt sich dafür ein, wie wir gemeinsam Schule besser machen können. Wie Eltern-Lehrkraft-Kommunikation da ein wichtiger Baustein davon sein darf. Und ich freue mich unglaublich, dass ich mit ihr heute genau darüber spreche. Tatsächlich haben wir über dieses Thema im Mai 22 auch schon mal gesprochen, Folge 44. Und bei unserem Familienforum hat sie darüber gesprochen. Und ja, jetzt hat sie ein Buch darüber geschrieben. Es kommt noch im August raus, am 27. Herz zählt, wie wir Schule gemeinsam besser machen können. Und es ist ein bisschen ungemütlich manchmal. Und trotzdem ist es so gut, weil du und ich, wir können etwas verändern. Wir können aus der Hilflosigkeit heraus. Und es ist auch unsere Verantwortung. Und wenn du etwas verändern möchtest und dein Kind diesen Sommer in die Schule kommt und ja, du vielleicht merkst, dass die Einschulung dich emotional aus der Bahn wirft und du dich fragst, wie findet mein Kind dort zurecht? Wird es sich wohlfühlen? Wird es gesehen sein? Vielleicht auch, wenn Neurodivergenz bei euch ein Thema ist. Dann lade ich dich von Herzen ein in meinen Vertiefungsworkshop Schulstart Bindungsstart, der bald anfängt am 19. Falls du die Folge ein bisschen später hörst und unbedingt noch dabei sein möchtest oder noch im Urlaub sein wirst, das ist kein Thema. Es wird Aufzeichnungen geben und ich begleite euch über den Chat auch über einige Wochen. Bin an deiner Seite und zeige dir, wie es gelingen kann, in die Verantwortung zu gehen. Und ja, Eltern-Lehrkraft-Kommunikation ist auch ein wichtiger Schlüssel, der einen großen Raum haben sein wird. Und dieser Vertiefungsworkshop ist für dich genau richtig, wenn du eben merkst, das macht emotional mehr mit dir, als ja, gerade halten kannst. Oder du möchtest mit mehr Sicherheit reingehen. Und vielleicht hast du selber schlechte Erfahrungen schon in Schule gemacht oder ihr habt schlechte Erfahrungen in Kita gemacht. Wenn dein Kind Trennungsangst hat, kann das genau der richtige nächste Schritt für euch sein. Und wenn du dir eben Hilfe wünschst, die wirklich zu dir und deinen Werten passt, dann ist dieser Vertiefungsworkshop genau das Richtige für dich. Familien, die den schon gemacht haben, sagen, der Vertiefungsworkshop bereitet dich auf den Schulstart deines Kindes vor. Es stärkt dich, es stärkt deine Haltung und es zeigt dir, wie du dein Kind und auch dein inneres Kind bindungsstark begleiten kannst. Der Vertiefungsworkshop ist eine Hilfe zur Selbsthilfe mit individuellen Tipps und umfassender Abdeckung aller relevanten Themen. Also, ich freue mich, wenn ich dich dabei unterstützen kann, in deine Kraft zu kommen. Wir sind notwendig für dieses System Schule. Wir machen es besser und gerade wenn Neurodivergenz eine Rolle spielt und auch hier in unserem Gespräch sprechen wir darüber, wie muss Eltern-Lehrkraft-Kommunikation vielleicht noch ein bisschen anders gedacht werden, wenn Neurodivergenz eine Rolle spielt und wie können wir Schule besser machen. Und ehrlich, es ist nötiger denn je zuvor. Willkommen bei meinem Podcast Chaos, Herz und Wachstum, dem Familienpodcast rund um die Schulzeit. Mein Name ist Kiren, ich bin Ergotherapeutin, Familienberaterin, ADHS-Trainerin, Embodiment-Coachin und vor allem Mensch und Mama von 3 Kindern. Mit meinem Podcast und meinen Beratungen bin ich dein Anker für stürmische Zeiten und Leuchtturm, um dein Kind und auch dich bindungsstark durch die Wackelzahnpubertät und die Schulzeit zu begleiten. Gerade auch wenn Neurodivergenz bei euch in der Familie eine Rolle spielt. Schön, dass du da bist. Ich freue mich total, liebe Saskia, dass du da bist und ja, habe dein neues Buch ja schon vor einer Weile auch lesen dürfen und jetzt nochmal und ich mag es sehr und habe gleichzeitig eine Frage so auch für mich. Warum bist du Lehrkraft geworden, wo doch das Schulsystem zu dir als Mensch eigentlich nicht nett war, gerade am Anfang deines Lebens?
Gute Frage. Wahrscheinlich am Ende genau deshalb. weil das Schulsystem nicht so nett war und ich schon in ganz jungen Jahren, egal wo es für Kinder schwierig wurde, immer gedacht habe, hä, das muss doch irgendwie anders gehen. Es war gar nicht nur so auf Schule bezogen. Ich habe schon immer sehr sensibel wahrgenommen, wie mit Kindern umgegangen wurde. Ich habe, sobald ich auch nur ein bisschen älter war als sehr junge Kinder, auch immer irgendwie schon auf Kinder aufgepasst, mich wirklich intensiv da beschäftigt. Ich war auf Familienfeiern die sich die kleine Kindergruppe geschnappt hat und mit denen irgendwie was gemacht hat. Und immer da, wo ich dachte, irgendwie passt dieses Verhalten von anderen gegenüber Kindern, und das muss ja noch nicht mal gewaltvoll sein, sondern einfach so dieses von oben und Bestimmende und so, war nicht schwierig. Und im Schulsystem komprimiert sich das Ganze ja sehr, ne? Muss man ja einfach so sagen. Da ist wahnsinnig viel Struktur von oben. Kinder können wahnsinnig wenig mitentscheiden. Und wenn du dann nicht in dieses starre System passt, dann wird's richtig ungemütlich. Und ich hatte schon eine Weile so die Idee, vielleicht mache ich was in diese Richtung. Und habe das dann aber verworfen, weil ja ADHS-Gehirn, Sturm und Drang, Jugendphase. Und ich wollte halt irgendwas Bedeutendes machen, irgendwas. Ich weiß nicht, was ich mir so vorgestellt habe. Ich hatte keinen konkreten Beruf. Also ich bin nicht mit einem konkreten Berufswunsch von der Schule runter. Aber halt irgendwas ganz gesellschaftlich super wichtig, irgendwas Großes. Ich habe groß gedacht und ich habe alles möglich so versucht und habe so halb gar angefangen. Dann habe ich Fristen verpasst und habe erst mal im Wintersemester nirgends angefangen und hing so rum. Und in diesem Rumhängen dachte ich, naja, komm, machst du hier irgendwie ein Praktikum an der Dorfgrundschule bei uns. Dachte, ja, okay, diese Kindersache, die kriege ich hin, die kann ich. Oh ja, dann fange ich jetzt halt irgendwie an, das zu studieren. Habe mich im Sommersemester, gab es irgendwie eine Auswahl von 6 Unis damals. Man konnte damals kaum irgendwo im Sommersemester anfangen. Dann habe ich da angefangen in Passau, weil einfach das die ersten waren, die sich gemeldet haben. So typisch, oh ja, okay, dann machen wir das. Und ich habe lange gebraucht, um in diesen Beruf reinzufinden. Und weiß noch, dass ich, als es dann wirklich reinging in das Referendariat den Abend davor, dachte ich, oh Gott, ab morgen ist mein Leben nicht mehr schön. Wirklich so bin ich gestartet. Ab morgen bin ich in diesem komischen Beamtenkorsett, da sehe ich mich eigentlich gar nicht. Und dann habe ich irgendwie diesen Spirit wiedergefunden in so diesen ersten Wochen und Monaten. Ach ja, ich wollte ja irgendwann mal das für Kinder schön machen und zu einem schönen Ort und zu einem sicheren Ort. Und das habe ich immer mehr gefunden. Und dann hat mir dieses Rebellenhafte, was da drin steckt, ne, dieses Rebellische, ja, haben alle immer schon so gemacht, okay, nee, dann mache ich jetzt mal anders. Ich probiere das mal so. Oder, oh, das ist ein tolles Projekt, das probiere ich mal. Das hätte ich als Kind ganz toll gefunden. Ich habe auch eine sehr enge Verbindung zu diesem Kind, das eben nicht so gut durch Schule gegangen ist. Und das meldet sich immer sehr, sehr deutlich in so Situationen, in denen ich überhaupt in Gefahr gelaufen wäre, dann doch irgendwie so sehr erwachsene, autoritäre Wege zu gehen. Das hat dann immer sofort sich gemeldet und gesagt, Saskia, hallo, weißt du noch, wie das war? Es war gar nicht so cool, wenn man da so macht. Erinnerst du dich an das Gefühl? Und dann war es mir tatsächlich ein relativ leichtes, so in diese Rolle zu finden und in dieser Rolle von, ach, jetzt bin ich ja auf der Seite und jetzt kann ich einen Unterschied machen. Und jetzt können Kinder hier gerne kommen. Daran habe ich dann echt ein bisschen meine Bestimmung gefunden. Und es ist bis heute geblieben.
Wie schön. Und veränderst damit ganz schön doll die Welt für sehr viele kleine Menschen.
Schließt sich der Kreis am Ende doch. Es ist doch was Bedeutendes geworden, ja.
Damit eben Schule dieser bessere Ort wird für die Kinder, hast du ja eben auch dieses Buch geschrieben, Herz zählt, Eltern-Lehrkraft-Kommunikation. Warum spielt Eltern-Lehrkraft-Kommunikation eine Rolle, damit es unseren Kindern dort besser geht, gut gehen kann?
Ja, das ist ja so ein Feld, was zwar irgendwie groß und wichtig ist und auch echt laut Umfragen so ein Belastungsfaktor, aber eins, das immer so an den Rand gepackt wird. Ne? So dieses Jahr, vorrangig geht es ja um die Kinder, die hierher kommen zum Lernen und miteinander sein und. Und dann gibt es irgendwie uns Lehrkräfte, wir sind mit diesen Kindern in Beziehung. Das können wir förderlich und weniger förderlich gestalten, im besten Fall natürlich positiv. Und es dreht sich sehr um diesen Kern, diese Beziehung zwischen Kind und Lehrkraft, der Unterricht, der sich da drum baut, die Umgebung, die wir gestalten, die Projekte, die wir machen, da ist ein Fokus drauf, ein ganz großer, und das ist ja auch erstmal richtig so. Aber wir können das ja nicht, also wir können einen Menschen ja nicht rauslösen aus den anderen sehr, sehr zentralen Beziehungen, in denen der Mensch steckt oder in denen dieses Kind steckt. Und das Kind hat Erziehungsberechtigte, hat Elternpersonen, hat Personen, die es von außen durch diese Schulwelt begleiten. Und das wissen wir irgendwie und wir wissen, dass da Erziehungspersonen sind. Und die nimmt man so mit, so als Lehrkraft, die sind ja da. Aber es ist sehr getrennt, ne? Es gibt so die Schule und hier ist so unsere Beziehung und es gibt so das Außen und da machen die ihre Sachen. Und das ist schon mal ein ganz großes, oder da ist ganz viel Potenzial, was verschwendet wird, wenn man das so klar trennt, weil das für ein Kind eine ganz komische Message ist. Okay, hier bin ich mit denen, da sind meine Eltern, wie die zueinander stehen, weiß ich irgendwie auch gar nicht so richtig. Und im schlimmsten Fall, und jetzt kommt's, merkt man eben, dass die sich nicht ganz so grün gegenüberstehen und dass diese Beziehung vielleicht nicht ganz so einfach ist. Und das müssen gar nicht große eskalierende Schwierigkeiten sein. Das können so kleine Kommentare sein, die zwischendurch fallen, oh Mensch, ne, der Papa muss aber mal ein bisschen gucken, dass er hier deine Brotbox gesünder füllt. Ne, so Kommentare, die kommen. Oder oh, hat euch Frau Nichts ja nicht an den Sportbeutel erinnert, ne? Den sollte doch zum Wochenende nach Hause bringen. Jetzt müffelt das da vor sich hin, da muss die echt mal dran denken. So, ne? So Kommentare, die einem rausrutschen. Das heißt, so ein Kind kriegt eben permanent mit. Ich habe die Personen und diese Personengruppe, die mag ich total gerne. Im besten Fall mag ich eben auch meine Lehrkräfte in der Schule, möchte mit denen in einer guten Verbindung sein. Ich mag die, beide Seiten. Aber irgendwie merke ich, so ganz auf einer Wellenlänge funktioniert das hier nicht. Und das ist sehr subtil, das kriegen Kinder mit. Und das erzeugt natürlich irgendwie Stress, der, je nachdem wie stark die Situation ist, auch stärker sein kann. Das heißt, für das Kind ist das ein Riesenfaktor, verstehen sich diese beiden Personen. Außerdem, wenn sie das tun, bringen ja auch beide Personen ihre Expertise für das Kind zusammen. Und daraus kann natürlich ein ganz toller Unterstützungs- und Begleitungsweg entstehen, ne? Weil es einfach geballte Expertise ist, wenn zwei Personen, die mich gut kennen und das Beste für mich wollen, zusammenarbeiten, na, dann ist ja quasi, ne, das ist eine einfache Rechnung, dann ist da natürlich was anderes möglich, als wenn diese beiden Personen zum Beispiel Personengruppen da stehen und sagen, ich habe eine Expertise und meine ist richtig und die andere sagt, ich habe aber auch eine Expertise und die ist viel richtiger und dann fangen die da an zu kämpfen. Das ist für das Kind nichts, was es vorwärts bringt. Und darum haben wir einmal diesen Faktor für das Kind, ist das unglaublich wichtig, dass diese beiden Seiten zueinander finden. Aber auch für Eltern oder Erziehungsberechtigte und für Lehrkräfte selbst. Lehrkräfte geben Elternzusammenarbeit als einen der größten Belastungsfaktoren ab. Das heißt, wenn wir da ansetzen, dann hat das auch einen Entlastungsfaktor. Dann macht es unser Schulleben etwas schöner und etwas leichter. Etwas, was wir gerade gut gebrauchen können bei all der Last, die da herrscht. Und für Eltern das Gleiche. Wenn ich mit Eltern darüber spreche, dass das Kind bald eingeschult wird, dann ist nicht die Angst, oh mein Gott, und wenn es nicht direkt das D formvollendet schreibt, was machen wir denn dann? Sondern eine der größten Ängste, wenn ich auf Platz 1 würde ich fast sagen, oh, ich hoffe, das klappt mit der Lehrkraft. Also da steckt ja unglaublich viel Potenzial für einen sehr gelingenden und auch entspannten Weg für alle. Oder eben genau das Gegenteil. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns diese Beziehung, die leider in der Tendenz noch eher schwierig und belastend ist, dass wir uns die anschauen und mal gucken, geht das nicht doch vielleicht ein bisschen einfacher für alle?
Ja, absolut. Also da kann ich nur ganz doll unterschreiben. Also einfach, dass es auch total unterschätzt ist und eine ganz große Stellschraube ist. Also auch in den Jahren, wo ich ja die Eltern begleite und vorbereite auf eine gute Schulzeit. Bei mir ist es eher, dass ich es oft gar nicht so sehr auf dem Schirm haben, ja auch die Sorge, aber meine Erfahrung ist, es sind ganz kleine Schritte eigentlich, die eine große, große Hebelwirkung haben. Wenn ich mir da eine Sicherheit und die Wichtigkeit anschaue, dass ich genau diese Ängste, die auch viele Eltern haben, was ist es und die Lehrkraft dann und ich, das ist ja ein Riesenschritt, mein Kind da sozusagen in eine neue Umgebung zu geben und was, wenn, wo und dann ja Handwerkszeug an die Hand bekommen oder auch diese Haltung, hey, wir machen das gemeinsam. Und wie du das eben auch sagst, ich habe da ganz gerne das Bild, also wenn wir das Kind als Pflanze sehen, dass wir gemeinsam irgendwie sozusagen diesen Boden nähren, uns nicht immer wieder irgendwie entwurzelt wird von der einen Seite und dann wird es dahin, dass wir gemeinsam da in diesen gucken, was braucht diese Pflanze in diesen unterschiedlichen Räumen.
Was ich da sprichst du einen Punkt an oder der klingt so mit und das ist, glaube ich, auch das Grundgefühl, was ich bei Lehrkräften und Eltern erlebe, ist so eine gewisse Ohnmacht. Also selbst wenn man das Thema Schulen in seiner Wichtigkeit auf dem Schirm hat, sagt, naja, die Lehrkraft da vorne ist eine zentrale Figur in Schule und die entscheidet leider schon ziemlich viel darüber, ob es für mein Kind gut in Schule wird oder nicht. Das kann man ganz ehrlich mal so benennen. Und wir Lehrkräfte wissen auch, Eltern haben natürlich einen massiven Einfluss darauf, wie ein Kind zu Hause begleitet wird und wie es dort aufgefangen wird, was für ein Leistungsbild es aufbaut. Das spielt ja alles zusammen. Beide Seiten tragen eine große Verantwortung und haben Einfluss. Und dann höre ich, der Satz, den ich am allermeisten höre, wenn mir Lehrkräfte oder Eltern berichten, dass bei ihnen irgendwie eine Zusammenarbeit nicht funktioniert, dann ist es ein, ja, die machen aber nicht mit, da kann ich halt gar nichts tun. Oder ja, die Lehrkraft ist halt so und so, die hat mein Kind schon abgestempelt oder die Lehrkraft kommuniziert so und so mit uns. Ja, was sollen wir da noch machen? Und sich immer wieder bewusst machen, natürlich können wir einen Menschen nicht in bestimmte Richtungen zwingen. Da müssen wir sehr manipulativ werden und das ist ja nun nicht das, was wir in Beziehungen möchten. Klar, wir können einen Menschen nicht verändern, das ist nicht unsere Macht und auch nicht unsere Funktion, aber wir können sehr wohl Einladungen aussprechen und ich würde sagen, dass ein großer Teil, nicht die ganz, ganz hartnäckigen Fälle, die vielleicht auch wirklich dann am Ende sehr viel Unterstützung und Begleitung von außen brauchen, aber der Großteil der Eltern- und Lehrkraftzusammenarbeit scheitert an so ganz komischen kleinen Stellschrauben, die man wirklich gut, wenn man die im Blick hat, angehen kann, wo man gut merkt, ach Moment mal, reagiere ich hier in der Situation eigentlich immer fair? Gehe ich schon mit einer gewissen Haltung in das Gespräch? Strahle ich die vielleicht aus? Überhöre ich das, worum es hier vielleicht eigentlich geht? Und. Und ich würde sagen, dass sich der Großteil auflösen lässt, wenn man sich aus dieser Ohnmacht rausholt und sich daran erinnert, 50% dieser Beziehungsarbeit ist auf meiner Seite. Ich würde sagen, dass wir im Schulsystem so ein bisschen, dass wir Lehrkräfte so ein bisschen am längeren Hebel sitzen und deswegen ein bisschen mehr Verantwortung tragen. Das kommt im Buch sicherlich auch raus, dass ich uns Lehrkräfte ein bisschen mehr aufgrund unserer Profession an dieser Stelle in der Verantwortung sehe, erste Schritte zu gehen. Das würde ich auch immer so unterschreiben. Aber nichtsdestotrotz haben beide Seiten die Möglichkeit, diese Beziehung mitzugestalten. Wie weit die andere Person mitgeht, haben wir nicht in der Hand, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie deutlich besser mit uns mitgeht oder uns anders begegnet, wenn wir diese Einladung aussprechen, ist auf jeden Fall höher, als wenn man von vornherein mit so zwei Fronten da reinmarschiert.
Absolut, kann ich absolut so unterschreiben, wo ich ja auch viele Jahre mit genau Eltern begleite, selber Mutter von 3 Kindern. Ich habe eine Lehrkraft erlebt, da bin ich nicht weitergekommen und ich habe so viele gelingende Beziehungen gemerkt und erlebt mit kleinen Schritten und auch meine Vorurteile hinterfragend. Auch kleine Schritte, oder also ich bin ein großer Fan und es ist auch, was kann ich gestalten? Was ist in meiner Hand? In deinem Buch und auch immer wieder in deiner Arbeit hast du das ja ganz konkret. Wenn jetzt Eltern hier sind, die denken, vielleicht hast du 2, 3 Dinge. Was können die ganz konkret morgen machen? Jetzt vielleicht sind auch Sommerferien. Auch vielleicht in einem Monat machen, um ja dieser Zusammenarbeit Eltern-Lehrkraft einen hilfreichen Samen einzupflanzen. Also das ist es vielleicht, wir können Samen pflanzen. Wie das wird, können wir, haben wir nicht total in der Hand, aber wir Eltern und die Lehrkräfte können Samen pflanzen. Vielleicht hast du 2, 3 Samen für uns Eltern.
Du hast gerade gesagt, was wir morgen machen können. Ja, jetzt sind Sommerferien, aber eine Sache, die können wir quasi ab jetzt sofort machen und das ist immer auf uns schauen, was habe ich eigentlich für ein Bild von Lehrkräften? Und jetzt ne, weiß ich schon so, oh Mann, jetzt höre ich schon die Seufzer bei denen, die das hören, weil jetzt wollte ich doch hier mein Kochrezept haben ne, oder jetzt wollte ich doch die 2, 3 Dinge, wo ich losmarschiere und dann funktioniert das. Da, wo wir in Beziehung sind, in Verbindung gehen wollen, gerade da, wo es auch herausfordernd und ungemütlich werden kann und sehr sensible Kommunikation zum Beispiel eher an der Tagesordnung ist, ist unsere Haltung umso wichtiger. Und in dieser Haltung gehört auch, dass ich eben mal reflektiere, wie ist mein Bild von Lehrkräften? Was springt eigentlich da oben an, wenn ich jetzt mir vorstelle, wie mein Kind so mit Lehrkräften interagiert? Wie ist überhaupt so mein Blick da drauf? Lauere ich quasi auf den einen Moment, in dem ich sagen kann, na, ich wusste es doch. Das ist ja wirklich die Lehrkraft, die immer nur Hausaufgaben aufgibt. So ein Beispiel im Buch führe ich einmal kurz aus, weil dieser Punkt Haltung, das ist wirklich das A und O. Alle Schritte danach ergeben sich dann fast irgendwie da draus. Deswegen muss der Punkt einmal ganz deutlich werden. Sagen wir, das Kind wird eingeschult, wir haben den Spielplatzfunk und man sagt, ja, also wir bekommen Frau Gühl. Oh, Frau Gühl, oh, weißt aber schon, dass das die Hausaufgaben-Queen ist. Ne? Na, da kannst du dich von deinen Nachmittagen verabschieden. Na, viel Spaß. Und wir kennen das alle, ne? Solche Sätze, die wollen gar nicht so krass Panik machen. Manchmal ist sogar die gute Intention dahinter zu sagen, nur dass du schon mal dich ein bisschen innerlich darauf vorbereiten kannst, ne? Könnte happig werden. Also bleibe ich auch da mal in der wohlwollenden Haltung. Was es aber auslöst, ist natürlich bei Eltern, die sowieso vor diesem großen Schritt stehen, Sorgen haben, unsicher sind, natürlich ein, oh Gott, unsere Nachbarn, oh, ne, das höre ich ja überall, dass die Hausaufgaben so schrecklich und so schlimm und jetzt kriegen wir natürlich die, das war ja klar, die da die größten Hausaufgaben. So, es setzt sich also schon fest. Und jetzt gehe ich, wenn ich das nicht reflektiere, vielleicht auch mit genau dieser Brille, gehe ich jetzt in diese erste Schulzeit. Und dann gibt's vielleicht, gibt diese Lehrkraft genauso viele Hausaufgaben wie die anderen Lehrkräfte an der Schule auf. Vielleicht sogar weniger, kann sein. Und dann gibt's vielleicht so einen Tag, wo, weil das vielleicht sich aus dem Unterrichtsverlauf so ergeben hat, gibt's halt irgendwie etwas mehr oder ist die Menge. Oder mein Kind hat an dem Tag überhaupt keine Lust, sehr verständlich. Was ich über Hausaufgaben denke, ist mal ein anderes Thema, weil wir sind jetzt mal bei dem Beispiel, weil es so eingänglich ist. 1000 Gründe, warum an dem Tag die Hausaufgaben sehr viel erscheinen oder ne, wirklich zäh sind. Und anstatt die Situation dann so zu betrachten oder genau zu gucken, okay, was ist jetzt hier Sache, ist mein Kind heute einfach überhaupt nicht in der Stimmung, bin ich vielleicht auch gerade irgendwie gestresst und angespannt und die Situation hier zu Hause ist nicht gut. Gab es vielleicht an diesem einen Tag, weil sich die Lehrkräfte vielleicht nicht geschafft haben, in all dem Stress gut abzusprechen, in 2 oder 3 Fächern Hausaufgaben und damit ungewöhnlich viel? Kann ich das also so isoliert betrachten? Oder springt sofort diese Brille an, mit der ich ja in die Schule marschiert bin, dass ich dann eben sage, ich wusste es, wir werden in Hausaufgaben ertrinken. Wir werden überhaupt keinen Spaß mehr zu Hause haben, die Nachmittage werden furchtbar. Das heißt, ich sehe das schon durch diese Brille und ich kann versprechen, wir alle haben irgendwie diese Vorstellung. Die einen, weil sie was auf dem Spielplatzfunk gehört haben, die nächsten, weil sie keine schöne Schulzeit hatten und das noch nicht bearbeitet haben und mit diesem Blick dieser Lehrkräfte von damals da reingehen und nicht schaffen zu trennen, dass das ja gar nicht die gemeine Französisch-Lehrkraft ist, die mich vor der Klasse bloßgestellt hat, sondern dass das eine ganz eigene Person ist. Also mal wirklich hinzugucken und zu schauen, was habe ich da für Vorurteile? Zum Beispiel hört man, also ein ganz klassisches Vorurteil ist, ach, die hat, ihr kriegt ja die Lehrkraft, die ist ja kurz vor der Pension, ne? Da brauchst du nichts Modernes mehr erwarten, ne? Oder die sind besonders streng. Oder es kommt eine direkt aus dem Ref, oh, die hat noch keine Erfahrung, Mensch, ob die Klasse im Griff hat, ne? Das ist auch so ein Klassiker, ist mir auch nach dem Ref mehrmals mal begegnet. Wir alle tragen sowas in uns und das wird, wenn wir das nicht bearbeiten, nicht reflektieren und nicht im Blick haben, das ist menschlich, dass das passiert, voll okay, aber wir müssen uns das bewusst machen, weil wenn wir das nicht tun, dann wird das echt die Brille, mit der wir durch Schule gehen. Und alles, was wir sonst vielleicht viel neutraler, viel isolierter betrachten können, vielleicht mal hinschauen können, was ist denn hier gerade eigentlich wirklich Sache, ordnen wir sofort in dieses Ich wusste es ja ein. Und dann ist wirklich ein guter Beziehungsaufbau schon noch möglich, aber massiv erschwert. Und deswegen ist es so wichtig, das kann man nicht erst morgen machen, können wir heute schon machen, mal überlegen, wie offen gehe ich denn in diese Beziehung, die sich da jetzt neu gestaltet mit der Lehrkraft. Das ist so das eine. Und das andere, um mal so Handlungen mitzugeben, wir begegnen uns ja wahnsinnig selten. Und ich würde sagen, je weiter Schule voranschreitet, umso seltener. Und pflegende Eltern oder Eltern, die aus bestimmten Gründen etwas mehr im Kontakt sein müssen, bei denen bleibt es eine Weile, aber so im Großen und Ganzen begegnen wir uns eigentlich viel zu wenig. Gesetzlich verankert begegnen wir uns zu 1 bis 2 Elternabenden und 1 bis 2 Elternsprechtagen. Und das ist, für mein Kind verbringt ja so viel Zeit, wahnsinnig wenig. Sich 4-mal im Jahr zu begegnen, im Höchstfall, und 2-mal davon nur allein, das ist extrem wenig für einen Beziehungsaufbau. Darum sich gut überlegen, kann ich den Beziehungsaufbau in kleinen Momenten aktiv fördern, weil wir uns eben nicht oft genug sehen, um das im größeren Stil zu machen. Kann ich also nach einem schönen Ausflug eine Mail schreiben und sagen, oh, mein Kind erzählt so begeistert, vielen Dank, dass Sie sowas machen. Oder nach den ersten Schulwochen, wenn man merkt, okay, ist ja vielleicht doch irgendwie alles gar nicht so schlimm, wie ich es mir ausgemalt habe. Oder die ersten Schulwochen liefen super. Ich mache das so, wenn ich nach 2 Wochen merke, mein Kind erzählt total positiv aus Schule. Dann schreibe ich der Lehrkraft und sage, oh, ich wollte mich ganz kurz melden und Ihnen für diese ersten 2 schönen Schulwochen danken. Ich hatte echt ein bisschen Bammel, wie das wird. Mein Kind erzählt aber so positiv, das ist super viel wert als Eltern, das so mitzuerleben. Vielen Dank dafür. Und dann kommt immer, ja, oh, nerven wir dann nicht. Ich will ja die Lehrkraft nicht nerven, wenn ich da dauernd schreibe. Und dann sage ich immer, man eben, egal in welchem Feld, ob es in der Care-Arbeit ist oder in irgendeiner anderen Berufstätigkeit, wenn da jemand kommt und sich für das bedankt, was du da machst oder das sieht und wahrnimmt oder ein Signal gibt in, hey, das ist vielleicht, also vielleicht sollte es selbstverständlich sein, aber ich sehe es gar nicht als selbstverständlich. Ich finde das sehr schön, vielen Dank. Gab es da mal den Moment, wo du gedacht hast, also wirklich, das nervt ja total? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich fühlt es sich einfach gut an, gesehen zu werden in dem, was man da tut. Es ist total erleichternd zu wissen, okay, die scheinen mir erstmal wohlwollend gegenüberzustehen. Die sind mir wohlgesonnen. Oh, Gott sei Dank, da atmen Lehrkräfte innerlich auf. Und das sind echt so Momente, die super, super wichtig sind für diesen Beziehungsaufbau. Wenn wir jetzt mal in diesen ersten Schritten bleiben, also Haltung und dann Momente schaffen. Und wenn wir dieses Fundament haben, können wir von dort aus nämlich auch ganz anders vielleicht mal Gespräche führen, in denen man dann doch mal was ansprechen muss.
Und jetzt mit dieser Haltung, ich arbeite ja viel mit dem Nervensystem und auch das spielt da eben sehr viel mit rein. Wenn ich, wie du beschrieben hast, genau zum Beispiel mein eigener Schulrucksack hast und was ich eben viel erlebe und wir beide ja auch im Bereich Neurodivergenz sehr viel mit dabei sind, mein Kind mit oder ohne Diagnose, aber vielleicht reizoffen, sensibel, kommt in die Schule. Und oft fällt das ja nicht ganz so vom Himmel. Ist oft, dass man selber eine ungute Schulzeit hinter sich hat. Viel, viel Stress, viel, viel Unsicherheit für das eigene Nervensystem. Und dann kommt man mit diesem Nervensystem, was? Also das, ich weiß selber bei mir, ich hatte diesen Blick, mein Kind kommt jetzt 12 Jahre ins Kindergefängnis. Und ich muss es beschützen. Ich muss aufpassen, dass mein Kind keinen Schaden da bekommt. Und da ist genau mit diesem krassen Nervensystem, man sieht mich jetzt hier nicht, ich mache hier aber so Gestiken, einfach totale Antennen für Gefahr aus. Aus meiner Unsicherheit heraus. Obwohl ich ganz persönlich eigentlich eine gute Schulzeit hatte, aber wir hatten eine schwierige Kindergartenzeit mit diesem Kind. Und mein ganzes Nervensystem war auf Gefahr aus. Und genau dann passiert das, was du sagst. Und wir sind 5 gute Interaktionen, die ich, ein Glück ging es noch nicht schief. Und dann kommt eine Interaktion, weil die Lehrkraft ein Mensch ist. Und dann reagiere ich da extrem drauf. Und da eben wirklich hinzugucken, wie du sagst, sich selber zu hinterfragen, mein eigenes Bild, aber auch wirklich nochmal auch auf mein Nervensystem zu gucken und aus einem regulierten Nervensystem Dinge ja auch bewerten, einordnen. Das darf sozusagen die Challenge sein. Und dann diese kleinen Schritte kann ich so absolut. Und auch wenn ich, genau, also mein Nervensystem war krass auf Anschlag. Ich wollte auch nicht, dass mein Kind auf diese Schule kommt. Und dann nach 4 Jahre Grundschulzeit die Verabschiedung. Es war während Corona und ich hatte die Maske auf. Und ich war ein bisschen dankbar, dass ich die Maske auf hatte, weil ich eigentlich durchgeweint habe. Weil ich dieser Lehrkraft so viel Dankbarkeit auch empfunden habe. Weil genau diese Lehrkraft, also wir das zusammen geschafft hatten, diese Sicherheit zu entwickeln, dass das, ich kriege immer noch Gänsehaut, die hat uns so sehr viel geschenkt an Sicherheit in einem System, was an vielen Ecken nicht passend war, aber diese Beziehung ganz, ganz viel getragen hat und die Beziehung mehr wert war als das System, Lehrkraft, Kind, Eltern, nicht immer rund lief.
Und da sagst du ja genau das, was quasi auch so ein bisschen die Message von meinem Buch ist, ne? Dass dieses System, also wenn man sich jetzt gerade politische Entscheidungen anguckt, wirkt es ja so, als ob wir wieder 20 Schritte rückwärts gehen, ne? Als ob der Druck wieder mehr steigen wird, Noten wieder wichtiger werden und ich ertrage das kaum. Und die Chance, die wir haben, sind wir Menschen in diesem System. Wir müssen zusammenhalten, wir müssen Verbündete werden, wir müssen, so doof, also es wäre für uns viel leichter, wenn das System uns anderes an Fundament geben würde, tut es aber leider nicht. Es ist jetzt die Realität und ich glaube, es wird auch eher noch anstrengender. Das, was wir aber haben und das, was uns keiner wegnehmen kann, mir kann keiner vorschreiben, wie ich meine Beziehungsarbeit gestalte. Man kann in so Gesetze schreiben, wie oft wir uns sehen sollen und dass es so Elternabende gibt und man kann irgendwelche Verantwortung und Pflichten da reinschreiben. Aber wie wir uns begegnen, wie doll wir uns stützen, wie sehr wir dem Kind signalisieren, weißt du was, das ist alles ziemlich unfair, was hier um dich rum passiert. Und ihr werdet zu wenig gesehen, aber ihr habt uns Lehrkräfte, ihr habt uns Eltern und wir geben uns die Hand. Wir dürfen Meinungsverschiedenheiten haben, ne? Und wir dürfen auch in Kritikgespräche gehen. Ist total okay. Das merkt man auch unter Eltern, ne? Selbst das stärkste Elternpaar wird natürlich in bestimmten Dingen unterschiedlicher Meinung sein in Erziehungsfragen vielleicht, ne? Und das ist auch total okay. Es geht ja so um diese gemeinsame Richtung und diese Zielausrichtung. Wir finden den möglichsten Konsens für dieses Kind, weil das für das Kind wichtig ist. Das ist unser quasi kleinster, aber gleichzeitig größter gemeinsamer Nenner. Darum geht's hier. Und wenn wir das hinkriegen, dann ist das System drumherum nach wie vor politisch so fragwürdig, wie es ist. Aber wir schaffen uns eine Unterstützung und schaffen uns ein gutes Gefühl und schaffen uns eben auch weg von diesem Einzelkämpferinnentum zu bewegen. Ne? Irgendwie alles fühlt sich immer so nach Kampf an. Ne? Ich kämpfe da irgendwie darum, dass es jedem Kind gut geht. Ich kämpfe darum, gute Beziehungen mit Eltern aufzubauen. Eltern kämpfen darum, irgendwie, dass ihr Kind gesehen wird, dass sie da irgendwie die Verbindung zur Lehrkraft hinkriegen. Es ist alles so kämpfend. Und das Beste, was man machen kann, ist, sich da in diesem ganzen Gewurstel die Hand zu geben und zu sagen, du bist nicht mehr alleine, wir machen das jetzt hier zusammen. Und wenn das gelingt, dann retten wir unglaublich viel und holen uns eben auch aus dieser politischen Entscheidungsohnmacht raus. Ne? Weil da kann ich leider nicht so viel machen. Könnte ich da viel mehr machen, sehen die Entscheidungen ja anders aus, aber all das, was so öffentlich auch über Lerntheorien und das, was wir wissenschaftlich wissen, gesagt wird, scheint ja nicht zu reichen, um daraus gute Entscheidungen abzuleiten. Also müssen wir ran und uns die Hand zu reichen für dieses Kind und sagen, egal was kommt, hier hast du ein Auffangnetz und das machen wir zusammen. Das ist, glaube ich, das wenn es so kommt und wir den Weg finden, ist es das Allerbeste. Und ja, das hast du gerade, glaube ich, in deinem sehr persönlichen Beispiel gezeigt, was dann möglich ist. Und falls hier Lehrkräfte zuhören, ich habe nämlich das die ganze Zeit gedacht, was hätte ich gemacht, wenn du mir gegenüber gesessen hättest? Und Lehrkräfte kriegen ja nun mal diese Eltern, die da sitzen, mit großer Angst, großer Sorge, vielleicht einem riesigen Biografiepäckchen, das die mitbringen, mit schlechten Erfahrungen im Kindergarten. Und im neurodivergenten Kontext summiert sich das ja in einer höheren Wahrscheinlichkeit alles. Und da möchte ich, das ist auch wieder so ein Haltungsding, ne? Da könnte ich ja schnell in so ein, oh, jetzt ist da wieder so eine übernervöse Mutter, ne? Die mir wieder nicht vertraut und, oh mein Gott, ihr armes Schätzchen, ne? Solche Sachen fallen. Also, ne? Diesen Blick haben Lehrkräfte und auch das ist menschlich. Ist genauso menschlich wie zu denken, oh, die ist ja schon kurz vor der Pension, da das kann ja nichts werden, ne? Wir haben das beide. Kann sich keine Seite irgendwie mit Ruhm bekleckern. Und dann eben auch als Lehrkraft aus dieser Haltung rauszukommen und zu sagen, nee, stopp mal. Da sitzt eine Mutter, die hat Angst. Und diese Angst, ob ich die nachvollziehen kann oder nicht, die nehme ich jetzt erstmal ernst. Weil wenn ich das nicht tue, dann wird die übergroß. Ne? Wenn du das Signal bekommen hättest, dass das nicht ernst genommen wird, dass du dir Sorgen machst, große Sorgen machst, dann wärst du nicht sicher geworden und dein Nervensystem hätte mit Sicherheit ganz anders drauf reagiert. Und das sind diese Eskalationsstufen. Wenn aber diese Lehrkraft am Anfang sagt, oh, ich sehe, dass sie, glaube ich, ganz schön nervös sind, ne? Was so diese Schulzeit ihres Kindes angeht, stimmt das? Was kann ich denn machen, damit es ihnen ein bisschen leichter fällt, mir zu vertrauen? Oder was würde ihnen helfen, damit sie hier sicher ankommen können in Schule? Dann gibt's Möglichkeiten, ne? Und allein diese Frage, allein dieses, es ist okay, ich werde gesehen, ne? Das bringt ja schon ganz, ganz viel. Es müssen ja nicht daraus wahnsinnig heroische Taten abgeleitet werden. Allein dieses, gibt's irgendwas, was ich machen kann, damit sie hier ein bisschen entspannter ankommen können? Was kann ich dafür tun? Und manchmal sind das dann so ganz kleine Sachen. Oh ja, wäre es okay, wenn ich meinen Sohn jetzt die nächsten 3 Wochen, wenn ich den bringe, ob sie mir mal kurz so einen Daumen hoch oder können sie mir mal kurz dann am Ende der Woche einmal kurz sagen, wie es so war? Schaffen wir das vielleicht? Wenn ich das einrichten kann, klar. Dann ist ein, ich glaube, es läuft ganz gut. Oder ne, ich kann ein bisschen Feedback geben oder ich komme schnell in so einen kurzen Austausch. Ich bin unbedingt für solche Tür- und Angelgespräche, wenn sie sich so schnell ergeben. Oder ich kann fragen, was möchten Sie denn, was wäre Ihnen wichtig, was ich unbedingt über Ihr Kind wissen sollte, wenn du das neurodivergenten Eltern entgegenbringst? Diese Frage, was? Ich darf jetzt hier sagen, was wichtig? Dann merkt man richtig, wie diese so ein Wackelpudding in sich zusammenzacken. Okay, ja, ist einer Person wichtig, dass ich darf jetzt meine Expertise für mein Kind hier reinbringen, ohne dass ich kämpfen muss. Ich werde darum gebeten. Hallo? Ne, das sind Kleinigkeiten, das ist ein Satz, der im Fundament so viel machen kann. Und ich weiß, dass in solchen, gerade ne, wenn wir sprechen, dass da bestimmt auch Lehrkräfte dazu hören und das ist die andere Seite, die auf jeden Fall ganz gut was machen kann, wenn sie eine mit Sicherheit zu Recht sehr ängstliche und sorgenvolle Mutter oder einen sorgenvollen Vater oder eine andere erziehungsberechtigte Person dort sitzen haben.
Absolut. Und nochmal eben diese kleinen Schritte, dass die unglaublich viel bringen auf allen Seiten, wenn eben genau das passiert ist, was du sagst, diese Haltung zu hinterfragen. Du hast ein Kapitel in deinem Buch und vorher hast du es auch schon ein bisschen angesprochen, dass wir unbedingt uns auch mit Themen zeigen dürfen. Und das Kapitel hast du auch Beziehung statt Gehorsam. das ist auch etwas, was mir sehr auffällt, dass das auch nochmal so ein Punkt für uns Eltern ist, der manchmal ein ganz schön krasser Schritt braucht, aber der eben auch so wichtig ist, weil wir da ja auch oft noch so unseren eigenen Schulrucksack auf dem Rücken haben, die Lehrkraft und kämpft und wir müssen angepasst zu sein, sondern wirklich in diese Rolle zu kommen, hey, wir sind auf Augenhöhe. Wir sind nicht im Machtkampf, aber wir sind auf Augenhöhe. Die Lehrkraft ist hier die Expertise. Wir bringen aber eben, genau wie du sagtest, und gerade wir Eltern von neurodivergenten Kindern auch nochmal, bringen da unsere Expertise mit. Was kannst du da nochmal mitgeben aus diesem, ja, Beziehung statt Gehorsam?
Ich habe das ja am Anfang schon so ein bisschen angedeutet, dass wir eben die Lehrkräfte in Schule haben und die haben da, das muss man einfach ganz klar sagen, eine ziemlich strukturelle Machtposition. Wir entscheiden ja doch sehr, sehr viel. Trotz aller Reformen und so weiter, das, was im Täglichen passiert, entscheiden wir. Wir entscheiden, wie wir mit den Kindern sprechen. Wir entscheiden erzieherische Maßnahmen, wir entscheiden pädagogische Maßnahmen, wir entscheiden Unterrichtsinhalt. Wir entscheiden sehr, sehr viel und wir haben einen wahnsinnigen Einfluss darauf. Das muss uns einfach in der Verantwortung klar sein, wie der Bildungsweg eines Kindes aussieht. Wir haben auch Grenzen da drin, aber letztendlich liegt da schon sehr, sehr, sehr viel in unserer Hand. Ne? Auch wenn man an Noten denkt. Wir wissen, dass je nachdem, wie die Lehrkraft auf eine bestimmte Arbeit schaut, zum Beispiel, kann eine unterschiedliche Note stehen bei exakt derselben Arbeit. Das ist erforscht. Das heißt, wir haben schon einfach eine strukturelle Machtposition. Ist manchmal unbequem, das anzusprechen, aber es ist so und das müssen wir mitdenken. Und dann haben wir eben die Eltern, die zu Hause ihren Bereich gestalten oder eben Erziehungspersonen, die so ihren Bereich gestalten, je nachdem, wie eigene Werte so sind, wie, ja, Beziehungsvorstellungen sind, sieht das sehr, sehr unterschiedlich aus. Das ist ja auch eine große Anforderung als Lehrkraft. Wenn ich da 30 Kinder habe, habe ich 30 unterschiedliche Familienkonstellationen, Erziehungsstile und. Das ist ja sehr, sehr heterogen heutzutage. Zum Glück ist da Entwicklung und Bewegung drin, aber es ist natürlich auch eine Anforderung, damit umzugehen. Und was irgendwie über die Jahre passiert ist, ist, dass beide Seiten in ihrer Hauptdynamik sich eher darum drehen, mein Bereich, hier quatscht mir keiner rein, da habe ich wenigstens die Kontrolle. Ich glaube, dass das aus diesem Ohnmachtsgefühl entsteht, das Lehrkräfte oft haben und das Eltern oft haben. Ohnmacht und nichts tun können in diesen ganzen Systemen und Strukturen ist so ein Grundgefühl, was Eltern und Lehrkräfte in diesen Jahren begleitet. Würde ich jetzt einfach mal so als Vermutung reingeben. Das, was ich aber kontrollieren kann, ist wenigstens hier so mit meinem klitzekleiner Bereich. Da kann ich entscheiden, wie eben die Sprache zum Kind aussieht, was ich eben mache, wie ich agiere und. Und es fühlt sich sehr nach Angriff an, wenn mir das nur auch noch jemand wegnehmen will, weil er mir da reinquatscht oder sie. Und sagt, nee, das fand ich jetzt aber nicht ganz so optimal gelöst, zum Beispiel. Und dadurch haben wir, meinst es richtig, so könnte man sagen. Und jetzt kommt in der Schule nochmal das Problem dazu, dass wir ja eben auch ein gewisses Gefälle gegenüber Eltern haben. Das ist nachgewiesen, dass wir eben in dieser Schulentscheidungsverantwortung und in diesen ganzen Befugnissen, die wir da haben, einfach am längeren Hebel sitzen. Und Eltern wissen das. Und dann passiert entweder, dass Eltern nicht aussprechen, was sie wirklich denken, weil sie Angst haben, ihrem Kind damit zu schaden. Aber dieses Nicht-Ausgesprochene wird auch in irgendeiner Stelle diese Beziehung belasten. Das tut es immer. Oder sie sprechen sehr deutlich aus oder werden immer deutlicher da drin, weil sie einfach gehört und gesehen werden wollen in dem. Und ich möchte unbedingt dazu ermuntern, auf beiden Seiten vielleicht, aber ein kleines bisschen mehr bei Lehrkräften, die Dinge und Expertise, die Ideen und Impulse von der anderen Seite sich anzuschauen, offen dafür zu sein. Erstmal offen dafür zu sein. Wir müssen keine Angst davor haben, wenn jemand kommt und sagt, boah, das und das würde unserem Kind total helfen, wir machen damit zu Hause super gute Erfahrungen. Das vielleicht nicht, also dann darf der erste Impuls meinetwegen sein, wann soll ich das noch machen? Ist ja auch irgendwie ein valider Impuls. Aber dann diesen Impuls kurz zu haben und dann kurz wieder ins Bewusstsein zu kommen und zu sagen, stopp mal, Moment mal, kann ich mir das vielleicht wirklich vorstellen? Würde das meinen Schulalltag vielleicht wirklich erleichtern? Gibt es Möglichkeiten, diese Sachen zu integrieren? Oder ich kann zumindest mal das Signal geben, das, was Sie mir da vorschlagen, das werde ich mir mal in Ruhe durch den Kopf gehen lassen. Vielen Dank, dass Sie das reinbringen. Da sind Eltern, die mir, und das ist meine Haltung, erstmal eine Unterstützung anbieten. Es wird sofort gesagt, jetzt kommen da die Eltern mit so Ideen, die vertrauen mir gar nicht mehr, die wollen hier alles irgendwie ummodeln. In alles, was ich tue, wird hinterfragt. Und das ist wahrscheinlich dann schon, weil das so eine weite Stufe schon hat und so lange nicht beachtet wurde, was die Eltern vielleicht so für Bedürfnisse und Wünsche und Ideen haben, Aber am Anfang steht wahrscheinlich ein erster kleiner Impuls. Und ich kann sehr wohl die als Lehrkraft annehmen und erstmal begreifen, ich muss die Eltern hier auf Augenhöhe holen. Das, was die wissen, ist super wertvoll. Natürlich kann ich nicht alles umsetzen. Ich kann keine Einzelbetreuung in einem 30-Kinder-Setting leisten. Das kann ich sehr respektvoll auch kommunizieren. Aber ich kann signalisieren, das ist ein guter Impuls. Jetzt habe ich natürlich 30 Kinder hier. Ich muss mal schauen, wie wir das integrieren können. Ich mache mir mal Gedanken und melde mich nochmal dazu. Wäre das okay? Dann wissen die Eltern, okay, ich kann sowas hier anbringen. Ich werde ernst genommen. Ich bin auf Augenhöhe. Meine Expertise ist genauso wichtig. Und Lehrkräfte, ganz wichtig, ihr macht euch nicht kleiner fachlich, wenn ihr Ideen von Eltern annehmt. Ich habe immer gehört, du öffnest den Tür und Tor. Wenn du das einmal zulässt, dann quatschen die dir nur noch rein. Oder die nehmen dich nicht mehr ernst. Du musst auf Lösungen kommen. Und ich habe da immer schon gedacht, nee. Und diese Erfahrung habe ich auch in der großen Häufigkeit. Ich bin immer bei der großen Masse. Ich kann nicht sagen, ich schreibe so ein Buch nicht oder ich gebe diese Impulse nicht, weil es ein paar gibt, die man vielleicht ein bisschen einfangen muss an der Stelle. Aber der ganz, ganz große Teil, um den geht's mir doch. Und wenn ich den gut abhole, sag, hey, das, was sie mir da entgegenbringen, ist eine gute Idee. Ich muss mal gucken, wie ich es hier integrieren kann, weil wir ja hier nicht das gleiche Setting haben wie zu Hause. Aber ich mache mir mal Gedanken. Das ist ein echt guter Impuls. Vielen Dank. Und wenn ich das so habe und die beruhigt sind, ein Grundvertrauen haben, dann habe ich auch andere Kapazitäten für die 2, 3, die vielleicht etwas intensivere Kommunikation brauchen meinerseits oder wo wir uns länger finden müssen. Das gibt es natürlich auch. Und bitte, bitte traut euch diesen Impulsen offen zu begegnen. Und wenn, und das ist mein Lieblingskapitel oder mein Lieblingspart in dem Buch, wenn wir da wirklich ganz große Bedenken haben, dann bin ich immer bei Selbstoffenbarung. Ich kann das auch benennen. Ich kann sagen, auf einem Elternabend kann ich einfach mal ganz ehrlich sagen, also passen Sie mal auf, ich sage es Ihnen einfach ganz, ganz ehrlich, aber ich habe manchmal wirklich Angst davor, was passiert, wenn ich jetzt diese Sachen umsetze, weil mir wurde in meiner Ausbildung immer gesagt, wenn man das mit Eltern macht, dann steht ihr hier alle Schlange vor der Tür und wollt jeden Tag irgendwas anderes von mir. Und ich weiß natürlich, dass das so nicht ist, aber ich habe das so oft gehört, dass es echt nicht einfach ist, mich davon zu lösen. Also, ich bemühe mich sehr, Ihre Impulse anzunehmen. Kommen Sie bitte gerne, wenn Sie solche Sachen haben. Aber falls ich da mal nicht so offen reagiere oder falls ich erstmal schlucken muss bei manchen Sachen, bitte nehmen Sie es mir nicht übel. Das hat nichts mit Ihnen persönlich zu tun. Ich habe da so anders gelernt und muss mich da jetzt erstmal reinfuchsen. Selbstoffenbarung, ich mache damit so gute Erfahrungen. Als Mutter ganz genauso. Ne, wenn ich dann sage, ich sage es immer ganz ehrlich, ich weiß, dass das jetzt vielleicht oder ich habe einfach Angst, dass das total fordernd rüberkommt. So meine ich das überhaupt nicht. Ich habe an der und der Stelle Angst da und davor. Ne? Also auch selber zu sagen, was ist gerade in mir los, das ist so wertvoll.
Absolut. Und genau, und das ist Beziehungsarbeit. Und so wie du eben gerade gesagt hast, diese Offenheit von Lehrkräften ist eben auch die Einladung an uns Eltern auch da. Also ich erlebe es häufig, dann gehen Familien gerade in den ersten Schulwochen unter vor lauter Hausaufgaben, wo ich dann auch sehr ermutige und sage, gebt einmal die Rückmeldung. Wir Eltern müssen nicht verlängerter Arm der Schule sein und in diese Gehorsam zu gehen, sondern wir können an ganz vielen Stellen hier in diesem Buch rauskommt, wir können in eine zugewandte Kommunikation, wir können in ein zugewandtes Teamarbeit, Erziehungspartnerschaft, gibt es ja dieses Fachwort sozusagen. Und wir sind nicht gegen die Lehrkraft, wenn wir sagen, oh, die Hausaufgaben überfordern mein Kind gerade, sondern in einer zugewandten Haltung. Die Lehrkraft möchte das Beste für mein Kind. Ich möchte das Beste für mein Kind. Ich zeige mich hier zugewandt und bin ergebnisoffen und bringe meine Expertise mit rein und bin gleichzeitig eben offen für die Expertise der Lehrkraft, die da ja auch einfach eine große Erfahrung mitbringt, wie du eben sagst, mit dem Blick auf die ganze Gruppe, mit Blick auch, gerade wenn es unser erstes Kind in der Schule ist, sind manche Entwicklungsschritte vielleicht, boah, und wie du hier beschrieben hast, ja auch anders, ja, zweimal im Jahr und so wenig Kommunikation. Ich kann jetzt gerade sagen, genau, mein jüngstes Kind kommt jetzt in die letzte Grundschulklasse. Ich bin völlig ausreichend mit dieser Kommunikation. Ich will gar, also ich brauche nicht mehr. So, diese Andockungspunkte und das fühlt sich total gut an. Zweimal im Jahr, diese Gespräche, manchmal sogar nur einmal im Jahr, wenn alles rund läuft. Ich sehe die Lehrkraft von meinem jüngsten Kind, ich weiß nicht, 3, 4, 5 Mal im Jahr vielleicht. Aber es passt. Und ich brauche nicht mehr, ich will nicht mehr. Diesen Blick hatte ich aber am Anfang nicht. Und aber diesen Blick hat die Lehrkraft vielleicht, weil sie ja schon öfters Mütter wie mich begleitet hat und dem auch sozusagen ein bisschen Vertrauen.
Was da auch total drin steckt, in dieser nicht nur die Expertise anerkennen, sondern auch die Realität der anderen Person anzuerkennen. Auch wenn die zum Beispiel sehr weit weg ist von meiner. Das ist ja was, was wir gesamtgesellschaftlich gerne ein bisschen mehr üben könnten. Finde ich, ne? Schule ist ja immer Gesellschaft in a nutshell, finde ich. Und da gehört eben auch rein, ne, wenn zum Beispiel dann so viele Hausaufgaben zu Hause kommen und man sitzt da, können die sich nicht mal absprechen? Müssen hier drei Lehrkräfte in drei Fächern so einen Wust geben? Ist doch wohl kein Problem. Mal kurz sagen, hier, ich habe heute relativ viel aufgegeben. Könntet ihr vielleicht mal ein bisschen weniger heute oder so? Und jede Lehrkraft, die jetzt hier zuhört, wird sagen, eine Absprache treffen im Schulalter? Wann? Wie? Wieso? Ich schaffe, wenn es hochkommt, aufs Klo zu gehen, wenn es gar nicht mehr geht. Aber das war's dann auch. Und wirklich, das versucht das Buch auch immer wieder einzuladen. Wie geht es wohl der Gegenseite? Und hat die Gegenseite jetzt bestimmte Dinge getan, weil sie Kinder hasst oder weil sie es meinem Kind besonders schwer machen möchte? Oder tun Eltern das, weil sie mich persönlich blöd finden oder weil sie irgendwie ein Geltungsbedürfnis haben und mich wirklich beschäftigt halten wollen? Nein, natürlich nicht. Sondern manchmal sind es einfach strukturelle Dinge und da zum Beispiel können sich Eltern gut versuchen reinzudenken, was es eben, ich denke immer so, denkt so an einen richtig knülligen Nachmittag, nachdem ihr abends auf dem Sofa sitzt und denkt, oh Gott, ich kann vielleicht halbwegs geradeaus gucken und die Wand anstarren, aber mehr schaffe ich heute nicht. Denkt mal an so einen Nachmittag. Das ist der Schulvormittag mal 30, locker. Und dann ein Verständnis dafür aufzubauen. Ja, natürlich ist es unsere Profession. Ja, unser Setting ist ein bisschen anders. Nichtsdestotrotz hat man doch auch als Elternteil eine Idee davon, wenn gerade die Lehrkräfte, die sich vornehmen, ich möchte Bedürfnisse sehen, ich möchte, dass es den Kindern hier gut geht, die machen es sich in Anführungsstrichen ganz besonders schwer, weil das hart ist in einem System, das das überhaupt nicht zur Verfügung stellt, das zu gewährleisten. Und wenn man schon eine Idee davon als Eltern hat, wie das ist, so zwei, drei, auch nur ein Kind durch den Nachmittag zu begleiten und am Ende zu sitzen und denken, oh Gott sei Dank, Feierabend, hier habe ich irgendwie nicht so reagiert, wie ich wollte, das habe ich jetzt irgendwie völlig vergessen, das wollten wir doch eigentlich auch noch machen. Hier war mein Ton nicht so, wie ich mir das eigentlich vorgenommen habe. Das hat nicht geklappt. Das war zwar total schön, ne? Also was halt so ein voller Familiennachmittag mit sich bringt. Und das ist unser Vormittag. Wie gesagt, in dieser Intensität eines Systems, das das nicht zur Verfügung stellt, mit potenziell viel, viel mehr Kindern als nur ein, zwei oder drei. Und wenn ich das schon mal so als Grundgedanke im Hinterkopf habe und denke, okay, in diesem Setting ist es echt nicht leicht, immer an alles zu denken. Absprachen werden wahrscheinlich im laufenden Schulalltag kaum möglich sein oder nur schwer umsetzbar, dann bin ich in solchen Sachen direkt in einer anderen Kommunikation. Ne, dann ist schon viel schwieriger, wenn ich das so mitdenke und sage, boah, ja, die haben aber auch wirklich eine Aufgabe. Dann gehe ich wahrscheinlich nicht rein und sage, sag mal, könnten Sie sich vielleicht auch mal absprechen? Mein Kind sitzt hier eine Stunde an den Hausaufgaben, es kann ja wohl nicht wahr sein. Sondern zu sagen, vielleicht habt ihr Absprache nicht. Na, ich sage einfach mal, wie es hier aussah und dann gucken wir mal. Wahrscheinlich klärt sich's relativ schnell. Und andersrum eben ganz genauso. Eltern, die gerade neurodivergente Eltern, die einen Impuls reinbringen, haben, das hat nichts damit zu tun, dass sie unsere Arbeit per se total schlecht finden oder super unzufrieden sind oder die Kontrolle haben wollen. Vielleicht ist das nur der verzweifelte Versuch, ein bisschen die Idee davon zu bekommen, okay, mein Kind ist hier auf dem Schirm und ich habe sehr oft die Erfahrung gemacht, dass es nicht auf dem Schirm ist. Ich bräuchte einfach nur so einen ganz kleinen Impuls, damit ich ein bisschen entspannen kann. Ne? Und das hat nichts damit zu tun, dass ich diese Person da blöd finde oder ihr das Leben schwer machen möchte, sondern das sind einfach sehr verständliche Elternängste. Und wenn wir uns auf diese Perspektiven einlassen oder das vergessene Ausflugsgeld oder so, dass das nicht Eltern sind, denen alles egal ist zu Hause, sondern, also ich bin, mein Mann und ich, wir sind auch gerne spät dran mit sowas, falls die Lehrkraft zuhört. Entschuldigung. Und wir sind super zugewandte und hoch engagierte Eltern, aber wir sind halt auch pflegende Eltern und es geht einfach unter und es passiert uns. Und da braucht man doch Wohlwollen und jemand, der nicht nur unsere Expertise anerkennt, sondern eben auch unsere Lebensrealität ein bisschen mitdenkt und sagt, naja, wird schon keine Absicht gewesen sein, naja, schreibe ich vielleicht doch nochmal. Ich weiß, dass es super nervig ist, als Lehrkraft dem hinterher zu rennen. Ich weiß das so doll. Und trotzdem passiert das ja nicht in einer bösen Absicht. Und wir tun so viel, wenn wir an diesen Grundlagen arbeiten. Und gleichzeitig sind die aber halt nicht das schöne Kochrezept, sondern sehr viel Arbeit mit einem selbst. Und das ist der Knackpunkt.
Absolut. Und das macht es so wertvoll und du hast es jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt und das finde ich in deinem Buch auch so, so wertvoll. Es denkt einfach auch unterschiedliche Lebensrealitäten mit. Und das ist für uns eben auch alle Beteiligten so wertvoll. Wir haben es immer wieder angesprochen, Thema Neurodivergenz im Schulalltag. Ich würde jetzt gern sagen, hast du uns das Kochrezept? Du hast uns jetzt an ein paar Stellen schon gesagt, das Kochrezept gibt's bei dir nicht. Was ich total gut finde, also bin ich großer Fan von. Und gleichzeitig hast du vielleicht einen Impuls für uns Eltern und für die Lehrkräfte, Neurodivergenz im Schulalltag. Was sind Samen, an die wir denken dürfen, die das stärken?
Ich bin ein großer Fan davon, proaktiv zu sein. Also nicht mit super vielen Ängsten und Sorgen da reinzugehen und sagen, ja, dann gucken wir mal, ne? Ich habe ja diese Brille dann auf, diese Ängste- und Sorgenbrille, da kann ich gar nichts gegen machen, die wird da sein. Weil ich einfach als Elternteil eines neurodivergenten Kindes mit hoher Wahrscheinlichkeit genug Erfahrung gesammelt habe, um eben nicht ganz so entspannt in neue Situationen zu gehen. Fair. Und dann zu sagen, na okay, dann bibber ich jetzt hier mal wochenlang und kaue meine Fingernägel ab und guck mal, wie es läuft. Und wenn es dann kracht, dann komme ich. Sondern da auch für das eigene Entspannungsgefühl ruhig proaktiv zu sein, ne? Und darauf zuzugehen. Da geht es nicht darum, auch wenn wir das vielleicht gerne mal möchten, quasi das Lexikon übers Kind mitzugeben. Sagen so, wenn die Situation auftaucht, finden Sie auf Seite 52 die exakte Verhaltensregel für diesen Moment. Auf Seite 75 finden Sie dann, wie mein Kind in solchen Situationen behandelt werden möchte. Am liebsten würde man ja manchmal sowas mitgeben. Also ein bisschen gehört dazu, ein Vertrauensvorschuss zusammenzukratzen. Das ist unglaublich schwer. Aber jede Person, die dieses Kind neu begleitet, hat erstmal verdient, dass wir wohlwollend starten. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Ich weiß, das ist schwerer in diesem Kontext, aber trotzdem ein bisschen davon zusammenkratzen und sagen, ja, vielleicht wird's ja doch was. Und dann kann man in die Kommunikation gehen und wirklich sagen, also wir sind die Eltern oder ich bin die Mama, ich bin der Papa davon. Und uns ist ganz wichtig, das einmal mitzugeben. Man kann auch da schon die Selbstoffenbarung reinbringen und sagen, damit sie uns ein bisschen einordnen können, wir wirken vielleicht manchmal etwas nervös oder wir sind, da sind wir ganz ehrlich, noch nicht so entspannt. Wir haben echt ein bisschen Bammel vor Schule oder wir haben Bammel vor dem Lehrkraftwechsel oder wie auch immer, ne, in welcher Klasse wir uns befinden oder wir haben Angst vor diesem neuen Schuljahr. Das begleitet uns einfach ein bisschen, weil wir auch in der Vergangenheit nicht so schöne Erfahrungen gemacht haben. Wir bemühen uns aber wirklich sehr, auch Sie gut zu unterstützen, wenn Ihnen was auffällt, wenn Sie Fragen haben, können Sie jederzeit kommen. Jetzt lernen Sie gerne unser Kind erstmal kennen. Wir sind gespannt, wie Sie es wahrnehmen. Ne? Also solche Gespräche suchen und da auch schon wirklich sowas reinbringen, ne? Damit eben die Lehrkraft auch sofort einordnen kann, ah, jetzt muss ich nicht befürchten, dass die nächsten Eltern kommen, die quasi mich täglich an der Strippe haben und mir den Maßnahmenkatalog für ihr Kind mitgeben wollen. Das passiert so gut wie nie, wenn man rechtzeitig das gut einfängt, muss ich auch ehrlich sagen. Aber diese Angst haben Lehrkräfte. Und dann das ein bisschen einzufangen und zu sagen, also so und so sieht's aus, kann sein, also ne, dass wir vielleicht manchmal ein bisschen enger dran sind, vielleicht manchmal auch schon ein bisschen früher nachfragen und vielleicht auch ein bisschen ängstlich wirken, einfach weil wir ängstlich sind, aus den und den Gründen. Bitte sehen Sie uns das nach, haben Sie Nachsicht oder Verständnis dafür. Das kann man einfach so reinbringen. Das finde ich super, super wertvoll. Je nachdem, das möchte ich ungern so als, das muss man machen, mitgeben. Aber natürlich hilft es in diesem Kontext am Anfang ein bisschen mehr Kontakt zu haben und vielleicht auch darum zu bitten, ob das möglich wäre, dass man in diesen ersten Wochen, nur in diesen ersten Wochen, vielleicht ein, zweimal miteinander sprechen kann, wie es denn so läuft, wie das Kind ankommt, einfach auch, um danach entspannter weitergehen zu können. Ich ermutige Lehrkräfte unbedingt dazu, das so zu tun. Ich mache damit super gute Erfahrungen, mir in den ersten Wochen ganz bewusst dafür Zeit zu nehmen. Und ich finde gerade in den ersten Wochen ist auch genau das ein guter Fokus. Man kriegt ein gutes Gespür davon, welche Eltern ein bisschen mehr Händchen halten brauchen. Und das dann auch wirklich zu tun. Einfach kurz zurückmelden. Wollte nur sagen, also ich schreibe manchmal eine kurze Mail. Die Woche ist gut gelaufen. Ich habe das und das beobachtet. Im Großen und Ganzen bin ich aber sehr zuversichtlich. Schönes Wochenende. Irgendwie sowas, ne? Das hilft total. Ich weiß nicht, ob man als Eltern so aktiv darum bitten kann, wenn ihr ein Gespür für die Lehrkraft habt und sagt, oh, ich glaube, das können wir reinbringen, dann kann das natürlich super wertvoll sein. Und unser Kind, glaube ich, können wir auch gut begleiten, indem wir auch unserem Kind signalisieren, wir als Eltern wollen mit dieser neuen Person, die ab jetzt einen wichtigen Verantwortungspart für dich hat, mit der wollen wir gut in den Austausch kommen, mit der wollen wir uns gut stellen. Das haben wir bei unseren Kindern auch immer gemacht, haben gesagt, oh, ich komme gerade vom ersten Elternabend, die macht ja einen super netten Eindruck. Ne, sowas zum Beispiel, einfach mal so setzen, so ein kleiner Impuls, der einfach zeigt, wir sind super aufgeschlossen dieser Person gegenüber, weil wir sind ja so krasse Leuchttürme für unsere Kinder. Noch mehr als im neurotypischen Kontext. Unsere Kinder sind sehr, sehr nah an uns dran, gucken ganz genau, was wir machen, brauchen uns ja auch so krass als Sicherheit. Und die Art, wie wir diesen Menschen begegnen, ist für die ganz, 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 ganz doll wichtig. Für alle Kinder, im neurodivergenten Kontext aber ja oft ein kleines bisschen mehr. Und wenn die merken, okay, die sind erstmal fein und erstmal wohlgesonnen und die gucken positiv und offen auf diese Person, dann setzt das schon, du sagst immer die kleinen Samen, das setzt kleine Samen und kleine Impulse auch für unser Kind. Und wenn wir dann dieses Fundament haben, dann ist es leichter, wirklich auch mal anzusprechen, wenn vielleicht irgendwas das Kind zu Hause erzählt, wo wir denken, oh, da würde ich noch mal gerne nachfragen, wie die Situation war. Und das würde ich auch so tun, nachfragen. Nicht mit dem Vorwurf reingehen, sondern oh, mein Kind hat das und das zu Hause erzählt. Natürlich möchte ich gerne ihre Perspektive dazu einmal hören. Könnten wir dazu vielleicht kurz sprechen?
Absolut, ja, total. Also ein Kind von mir wechselt zum Beispiel jetzt auch die Schule, also weiterführende Schule. Und genau, also so eine E-Mail habe ich jetzt geschrieben gehabt. Ich kenne die Lehrkraft noch nicht, da läuft ja dann alles viel selbstverständlich. Aber ich habe gemeint, hey, ich freue mich, mein Kind kommt, ich bin zuversichtlich. Und gleichzeitig, genau, bin ich interessiert an einer guten Zusammenarbeit. Vielleicht können wir nach ein paar Wochen einmal nochmal kurz in Austausch gehen, wie das Kind da angekommen ist und was es braucht und wie ich auch vielleicht nochmal unterstützen kann. Zwei Zeilen zurückbekommen, das hört sich total schlüssig an und auch, also ich sehe das auch so als Investition. Ich habe zwei Zeilen von dieser Lehrkraft zurückbekommen, das hört sich gut an. Ich brauche da jetzt gar nicht mehr an der Tür zu stehen und zu klopfen. Das war so ein erstes Andocken und das erlebe ich auch in meinen Beratungen ganz viel. Oft passiert ganz viel im Kopf und diese Ängste werden groß und was ist dann und wie ist das und ist es wirklich gut? Und dann ist manchmal ein Zweizeiler, lässt so viel Luft aus diesem Luftballon raus, der sich ganz aufpluschen kann. Bei allen Kindern, bei unseren Neurodivergenten noch viel, viel mehr. Und da einmal einen Austausch zu sehen. Oder ich hatte gerade eine Mutter in der Beratung, auch viele Sorgen, weiß was ich was. Und die ist jetzt mit zum Sportfest gegangen und war ein Vormittag im Sportfest. Und da ist so viel Luft raus, weil sie ihr Kind in der Interaktion erlebt hat, wie und mit die Lehrkraft einfach erlebt hat. Und es ist viel mehr, als ich in 1000 Stunden Nervensystemarbeit sozusagen machen konnte.
Ja, das ist so wichtig, dass du den Punkt nochmal mit reinbringst. Der ist nämlich ganz entscheidend. Wir haben ja, das habe ich am Anfang angedeutet, so ein bisschen diese Tür-zu-Mentalität. Eltern müssen leider draußen bleiben, ne? Wie diese Hundeanleihenschilder sieht das manchmal aus.
Ab hier kann's mein Kind alleine.
Ja, und ich verstehe, wo das herkommt. Ich bin ja nun in Schule und manchmal gibt es auch Schutzmaßnahmen, die das wirklich nötig machen, dass diese Tür von uns und wir sehr genau sehen, wer da reinkommt. Das kann man aber...
Kann ich total nachvollziehen. Genau. Das ist auch nochmal wichtig, das zu wissen, dass es nicht darum geht, mich als Elternteil auszuschließen, sondern dass es ein Schutz in einem System ist. Das war für mich tatsächlich nochmal sehr wichtig.
Genau, und das ist der Punkt. Kommuniziert das Eltern. Wir tun so viele Dinge und wir sind in unserem Berufskosmos oder in diesem Schulkosmos. Für uns ergibt das alles Sinn und wir wissen voll die menschliche Schutzintention dahinter. Eltern können das aber nicht einfach wissen oder antizipieren, gerade wenn zum Beispiel auch verschiedenste Kulturkreise zusammenkommen, die ganz anders sozialisiert worden sind, in anderen Schulsystemen unterwegs waren. Die haben ein anderes Wissen über Schule und das ist total okay, das müssen wir ein bisschen mitdenken. Kommuniziert, warum das so ist. Nicht einfach dieses Schild dahinhängen, dann können wir auch nochmal überlegen, ob wir diese Schilder. So schreiben wir, Eltern bleiben bitte draußen oder ab hier schaffen wir es alleine, glaube ich, steht auch immer gerne. Statt sowas aufzuhängen und zu sagen, herzlich willkommen, bitte einmal klingeln und im Sekretariat, wir freuen uns auf, im Sekretariat melden, wir freuen uns auf Sie. Selbe Maßnahme, die Tür ist trotzdem zu, man muss trotzdem klingeln, um reinzukommen, aber es steht herzlich willkommen, ich bin dir trotzdem willkommen und wenn ich dann zum Beispiel aus einer Einführungsveranstaltung oder auf den ersten Klassenelternabenden einfach sage, ach so, nur nochmal als Info, also unsere Schultür ist abgeschlossen, das dient einfach der Sicherheit, das ist eine Maßnahme, wo wir ein bisschen um Ihr Verständnis bitten, Sie sind uns trotzdem sehr willkommen, klingeln Sie einfach, melden Sie sich im Sekretariat und dann finden wir zusammen, nur dass Sie da einmal Bescheid wissen. Und sofort ist diese Maßnahme was ganz anderes als nur dieses Schild oder in manchen Schulen gibt's so, da ist auf dem Boden so eine Linie gesprüht, wo die Eltern nicht drüber gehen dürfen. Und ich verstehe, warum, ne, der Grund ist wahrscheinlich in allen Schulen der gleiche. Aber die Message, wir müssen ein bisschen gucken, welche Signale wir damit senden, ne, und wie wir die senden. Und ich möchte auch Schulen ermutigen, öffnet die Türen. Und zwar sinnbildlich gesprochen. Man muss ja, wie gesagt, die Vordertür muss dann abgeschlossen sein. Aber habt nicht so Angst davor. Das, was du beschreibst, war nämlich super. Diese Mutter ist dahin und anstatt zu sagen, oh, jetzt kriege ich mal einen Einblick, jetzt habe ich aber hier einen Push bekommen, jetzt stehe ich jeden Tag vorm Schulgebäude. Nein, es passiert das, was meistens passiert. Oh, jetzt habe ich mal einen Einblick, ich habe mal ein Verständnis dafür, was hier passiert. Ich sehe lachende Kinder, die auf dem Sportfest umhertollen. Ich sehe ein Kind, das weint, aber getröstet wird. Ich sehe ein Kind, das sich zurückzieht, aber das auch gerade darf. Also wenn ich einen offenen Blick dafür habe, kann ich den Spirit so ein bisschen einfangen und sehe ganz viele Lehrkräfte, die sich da wahnsinnig bemühen, so ein Fest am Laufen zu halten, wo die Kinder kommen und freudig hinlaufen, dürfen wir noch das und das, also ne, wo einfach schöne Interaktion festzustellen ist. Und dann kann diese Mutter aus dem Schulgebäude gehen und sagen, oh, wie du sagst, es hat so die Luft rausgelassen. Und das ist die tausendmal wahrscheinlichere Variante als Eltern, die sagen, oh, mir wurde die Tür aufgemacht, jetzt stehe ich aber jeden Tag hier. Ja, es gibt Eltern, die ein bisschen in diese Richtung begleitet werden müssen. Ganz wenige. Der Großteil möchte nur wissen, was los ist, möchte ein bisschen Transparenz, möchte den Ort kennen, wo das Kind jeden Tag so viel Zeit verbringt, möchte dort genauso willkommen sein wie das Kind. Und wenn das Signal da ist oder man das an einem Tag mal erlebt, dann ist meistens ein Haken dran und die Luft raus, wie du sagst. Und deswegen unbedingt dazu ermuntern und nicht dieses, wenn ich die Tür aufmache, dann werde ich die Eltern hier nie wieder los.
Also ich habe genügend um die Ohren. Ich freue mich, wenn ich weiß, mein Kind ist da gut aufgehoben oder gut genug. Ja. Oft wird Eltern, auch die ich begleite, gesagt, sie müssen nur mal loslassen. Meine Erfahrung ist, gerade wie Eltern von neurodivergenten Kindern, wir sind, wie du sagst, auch pflegende Elternschaft, die haben so viel um die Ohren. Wenn wir loslassen dürfen, tun wir es total gerne. Wir brauchen nur zwei, drei Hände und ein Netz, aber es gibt nichts, was wir uns mehr wünschen, als manchmal ein bisschen loslassen zu dürfen.
Ja, perfekt. Absolut. Und das ist auch wieder. Und was ist das? Haltung. Wir kommen leider nicht drum rum, in Haltung und Selbstreflexion zu gehen. Das ist ja auch der Grund, warum ich echt ein bisschen Schiss habe davor, was dieses so machen wird. Es gibt auch ein bisschen Kochrezept da drin. Es gibt ganz viele Formulierungen.
Ja, das ist total schön. Damit genau. Es gibt diese Kochrezepte. Ja.
Also, das ist nicht, damit man diese Formulierung 1:1 übernimmt. Wir müssen bitte ein bisschen in authentischer Sprache bleiben. Aber mir hilft's immer, wenn ich zu einem Tipp einfach bekomme, okay, und wie würdest du das kommunizieren? Ach so ungefähr. Ah, jetzt kann ich es mir besser vorstellen. So ist das ganz, ganz viel in diesem Buch. Das haben wir schon. Das ist da drin und hoffentlich auch unterstützend und hilfreich. Aber ein ganz großer Teil hat leider mit uns selbst zu tun. Und wenn man an diesem...
Nicht leider, Sassi. Ja. Ein Glück bringst du das da ja, so gut auf den Punkt. Und manchmal, also ich sag immer, weißt du, dieses, wenn wir was verändern wollen, und das machst du ja total... Und vielleicht bist du das an manchen Stellen in diesem Buch, aber das macht so wertvoll auch unbequem. Wir dürfen manchmal unbequem sein, um diese Veränderung zu machen. Und ich liebe dieses Buch. Und es ist verändert sehr gut. Und
ich glaube,
wenn es an manchen Stellen unbequem ist, darf es uns wachsen lassen.
Ich glaube auch, dass Veränderung ja ein bisschen das Unbequeme braucht. Ne? Wenn ich nicht an irgendeinem Punkt denke, leuchtet mir irgendwie ein, habe ich aber gar nicht so gemacht bisher. Das fühlt sich aber nicht gut an. Daraus entsteht ja im besten Fall, wenn wir dann eben nicht, also quasi das nicht ablehnen und sagen, das kann ja wohl gar nicht stimmen und ich bleibe jetzt aber hier bei meinem, sondern ein bisschen dieses unbequeme Gefühl uns mal angucken und sagen, ja, ach so, das habe ich vielleicht, weil ich schon eine Ahnung davon habe, dass das bisher nicht so förderlich gelaufen ist aus meiner Richtung. Na gut, da darf ich mir aber mal ganz schnell selber verzeihen und sagen, gut, jetzt weiß ich mehr. Jetzt mache ich es anders. Und das, um in eine Veränderung zu kommen, braucht das ja ein bisschen. Wenn ich denke, alles supi, ach, die schreibt, das machen wir so, ja, das mache ich doch schon alles so, dann vielleicht macht man es auch im besten Fall schon gut, dann braucht man die Veränderung nicht, aber die braucht ja dieses unbequeme Gefühl. Aber was ich so schwierig finde, da kann ich mal kurz als Autorin den Einblick geben, ist, wenn ich das jetzt in der Einzelberatung mache oder auf einer Bühne stehe und Fragen dazu beantworten kann, kann ich es moderieren sozusagen, ne, und kann sagen, das meinte ich übrigens so. Ah, guter Punkt nochmal, können wir so und so einordnen. Aber dieses Buch muss das ganz alleine schaffen. Ne? Das hat jemand in den Händen und muss nur durch diese geschriebenen Worte in genau diese Haltung kommen, die ich gerade beschrieben habe. Dieses, klingt irgendwie logisch. Ah, das war ein unbequemes Gefühl. Naja, gut, vielleicht komme ich aber trotzdem weiter. Und ich gebe dieses Buch jetzt so in die Welt. Und es muss das ja, ich muss es so geschrieben haben, dass möglichst viele sagen, naja, den kleinen Impuls hier, den kann ich, dafür habe ich gerade die Kraft, den nehme ich jetzt mal mit. Und das ist sehr, sehr aufregend diesmal, einfach weil es so ein hochsensibles Thema ist.
Ich stelle mal die Hypothese in den Raum. Und so wichtig und es wird viel bewegen. Und gleichzeitig genau dieses, da können wir Eltern ja auch gerade nochmal so mitdenken, was du gerade beschrieben hast hier, du dein Baby in die Welt lassen, wenn wir unser Kind ins Schulsystem lassen. Und da braucht es diese, wie hast du vorher gesagt, Vorschussvertrauen.
Ja, Vertrauensvorschuss. Ja,
wir Eltern, genau. Ja, genau, Vertrauensvorschuss. Das ist dein, ich bin ganz fest überzeugt. Also große Empfehlung. Für uns Eltern und für die Lehrkräfte. Ich glaube, das kam bei dir auch ganz viel raus, genau. Und auch eben, auch dieses Vertrauen in die Lehrkräfte dazu, sich zu hinterfragen. Und aber auch wir Eltern, absolut diese Selbstwirksamkeit. Ich habe so sehr die Erfahrung gemacht. Auch ich habe so eine Familie im Kopf, die dann auch wirklich sich nach einem halben Jahr gemeldet haben und gesagt, es darf auch was nachheilen bei mir, weil wir dieses Erlebnis machen, wie gut die Kommunikation ist, wie zugewandt das sein kann und was ich aber eben davon in der Hand habe, wo man sich im eigenen Schulalltag vielleicht so hilflos gefühlt hat. Und jetzt die Offenheit, dieses Vorschussvertrauen und dieses Handwerkszeug in der Hand zu haben, Beziehungen zu gestalten.
Und falls jetzt ab und zu gedacht wurde, ja, du sprichst manchmal über diese ein, zwei Eltern, die da, wo es dann doch kritisch wird oder die ein, zwei Lehrkräfte, an die man nicht rankommt. Du hast es ja am Anfang auch einmal gesagt, es gab mal einen Fall, da bist du nicht weitergekommen. Und auch das wird behandelt, das so als kleiner Ausblick. Es ist nicht nur ein Buch, das sich um den Großteil dreht, sondern natürlich muss man auch das ansprechen. Beziehungen dürfen auch scheitern, auch diese Beziehungen. Wir können ganz, ganz viel dafür tun, dass ein Großteil dieser Beziehungen, da bin ich einfach felsenfest von überzeugt, nicht scheitert, sondern einen Konsens findet, ein paar Brücken bauen kann, ein Fundament findet, auf dem es funktioniert. Das kann sehr unterschiedlich aussehen in der tatsächlichen Gestaltung. Wir sind ja Individuen, aber da bin ich fest von überzeugt. Und für die wenigen Fälle, die übrig bleiben, wo man vielleicht wirklich an Lehrkräfte stößt, und das muss man auch mal benennen, die vielleicht in diesem System dann doch nicht so aufgehoben sind oder an Eltern, die aus irgendeinem Grund gerade nicht in der Lage sind, auch das ist Haltung, das anzunehmen, bestimmte Zusammenarbeit zu leisten, das ist auch Teil der Lebensrealität, dass ich dann Wege finde, irgendwie für mich trotzdem mit dem Kind weitermachen zu können, falls sich unsere Wege eben nicht trennen zwischen Eltern und Lehrkräften oder eben auch solche Schritte zu gehen, zu sagen, okay, es hat an dieser Stelle einfach nicht gepasst. Wir haben einfach nicht zueinander gefunden. Ne? Und Schule ist ja so ein bisschen zusammengewürfelte, will mal sagen Zwangsgemeinschaft, aber ein bisschen ist es ja so. Ne? Wir können uns das ja nicht aussuchen. Weder Eltern noch Lehrkräfte. Und dabei auch mal in Momente zu kommen, wo man sagt, es passt wirklich gar nicht. Und dann zu sagen, vielleicht probieren wir es in der anderen Klasse nochmal. Oder wenn möglich, vielleicht ist es auch mal ein Schulwechsel. Klar, ist das nicht das, was man sich wünscht. Und wir können viel dafür tun, dass wir an diese Punkte nicht kommen. Und das können wir. Aber wenn der kommt, ist es auch voll okay, dass sich ein Weg so gestaltet. Und auch das kann man kann auch respektvoll auseinandergehen. Und auch dafür gibt es Wege und wir sprechen auch über rechtliche Sachen, ne? Dieses typische, dann kommen die Eltern und klagen. Ja, es gibt Klagen, aber tatsächlich in der Realität, gemessen an tatsächlichen Zahlen, hat sich die Masse da nicht verzehnfacht. Und es sind, wie geht man denn damit um? Wie beendet man so einen Weg, so dass beide Seiten ihr Gesicht wahren und vor dem Kind kommunizieren können? Hey, manchmal ist es so, manchmal findet man nicht zueinander. Alle haben ihr Bestes gegeben. Und jetzt schlagen wir einen neuen Weg ein und das ist auch okay. Auch dafür gibt es Impulse, weil ich finde, auch das hat mit Haltung zu tun, selbst in gescheiterten Beziehungen das Gesicht zu wahren, eine gewisse Respektsebene wiederzufinden am Ende und für das Kind mit Haltung auseinandergehen.
Absolut. Danke. Danke für das Buch, danke für das Gespräch. Es hat viel Freude gemacht.
Danke dir.
Bleibt uns nichts anderes übrig? Wir gehen in die Revolution. Schule, Herz zählt. Schule gemeinsam besser machen. Auch wenn es an manchen Stellen ungemütlich ist. Umso mehr ist wachstumsmöglich und es ist unsere Verantwortung. Denn Schule wird gerade nicht besser gemacht. Im Gegenteil. Ich freue mich, dass du diese Folge angehört hast. Ich freue mich unglaublich auf dieses Buch. Herz zählt von Saskia Nichtsial erscheint am 27. August 26. Und mein Vertiefungsworkshop Schulstart Bindungsstart startet am 19. August und ist genau das Richtige für dich, wenn dein Kind dieses Jahr eingeschult wird und du bereit bist, Schule besser zu machen. Für dich und dein Kind und vielleicht auch dein inneres Kind, was das damals nicht erlebt hat. Melde dich an zum Vertiefungsworkshop. Es gibt auch Aufzeichnungen, falls du im Urlaub bist oder ein bisschen später diese Folge anhörst. Auch das ist noch möglich. Lasst uns gemeinsam Schule besser machen. Wir können das. Wir sind die Chance. Und wir tragen die Verantwortung für unsere Kids. Auch wenn es manchmal unfair ist. Aber wir können gemeinsam diese Arbeit machen. Let's go.